Ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch von meiner Seite, von hier vorne. Und ich muss zunächst zwei Sachen ankündigen. Erstens, ich habe irgendwie eine ganz fürchterliche Nacht gehabt und mir geht's nach wie vor nicht besonders gut. Wenn ich noch bleicher werden sollte, als ich sowieso schon bin und vielleicht dieses Zeichen mache, dann muss hier jemand einspringen und vorne weiter für mich machen. Also vielleicht jemand aus der ersten oder zweiten Reihe. Schauen wir mal, wer hier als erstes vorne ist. Jan sitzt schon startbereit, wunderbar. Und das Zweite für heute ist, eigentlich soll ich heute das Abendmahl durchführen. Ich habe Dirk darum gebeten, dass er das nachher für mich macht. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das heute nicht durchführe. Und zweitens, ihr sollt gleich bei der Predigt ein bisschen mitarbeiten. Ich hoffe, das macht ihr alle. Die Idee kam mir, weil letzte Woche hatte Dirk in seiner Predigt so zwei Fragen gestellt. Und ich kenne das eigentlich, also ich kenne das schon aus anderen Gottesdiensten, dass mal der Pastor vorne eine Frage stellt und dann will keiner was sagen. Das war hier ganz anders. Hier haben sich ganz viele gemeldet und reingerufen und jeder wollte was beitragen. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte ganz gerne heute mit euch auch ein bisschen während der Predigt tatsächlich ins Gespräch kommen. Wir befinden uns jetzt im dritten Teil von unserer Predigtreihe Gemeindebau nach dem ersten Thessalonicher Brief, Gründungsenergie. Und die Überschrift für die heutige Predigt lautet Zuversichtlich durch das Evangelium. Für mich gab es im Leben so zwei große Ereignisse, die mir immer sehr bevorstanden. Im Nachhinein wirkt das vielleicht ein bisschen putzig und harmloser, als es sich damals angefühlt hat. Aber ich hatte bei diesen beiden Ereignissen immer große Zweifel, dass ich das jemals irgendwie schaffen kann. Das war erstens meine Führerscheinprüfung, als ich so mit 15, 16, 17 das erste Mal drüber nachdachte, dachte ich, wie soll ich das denn um alles in der Welt schaffen? Und das zweite war das zweite Staatsexamen, die Lehramtsprüfung, da habe ich das genauso gedacht, habe große Zweifel gehabt. Warum? Weil ich unter Stress und Nervosität nicht so richtig gut funktioniere. Es gibt ein Lied von den Ärzten, da heißt es sinngemäß, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Das kann ich abhaken innerlich, das ist bei mir ganz genauso. Dann funktioniere ich, dann klappt mein Körper funktioniert, mein Hirn. Ich kann viel abrufen an Leistung, aber wenn es drauf ankommt in diesen Situationen, da habe ich oft Angst und verliere den Faden. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch. Ich habe offensichtlich beides geschafft. Heinrich Heine, der große deutsche Dichter, dichtete einmal, anfangs wollte ich fast verzagen und ich glaubt, ich trüg es nie. Und ich habe es doch getragen, aber fragt mich nur nicht wie. Das kann ich total nachvollziehen, das kann ich mitsprechen. Ich habe auch nicht verstanden, wie ich diese beiden Termine geschafft habe. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Meine ältere Schwester vertritt immer die Meinung, dass man sich selber eigentlich mehr herausfordern sollte. Oft gehen wir, das kann ich für mich selbst bestätigen, den Weg des geringsten Widerstands. Wir trauen uns nicht so viel zu, vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel. Wir scheuen die Herausforderung. In der Regel zahlt sich aber Zuversicht aus, sagt meine Schwester, denn man schafft viel mehr, als man eigentlich glaubt. Wir können Hürden bewältigen, wir können auch Rückschläge verkraften und daraus Energie für Neues gewinnen. Und ich glaube, in unserem alltäglichen Leben, in der Schule, in der Universität, der Ausbildung, dem Beruf, ist es lohnenswert, zuversichtlich zu sein, weil wir als Menschen so vieles können, weil wir so begabt sind, wir sind kreativ, wir sind ideenreich, wir können logisch denken, vorausschauend planen und handeln. Es lohnt sich, zuversichtlich zu sein im ganz normalen Leben. Und doch gibt es auch diese andere Dimension in unserem Leben. Dort, wo wir kaum noch Zuversicht haben und die Hoffnung erloschen ist. Es ist vielleicht bei dem einen oder anderen von euch das Gefühl, dass auf dieser Erde gerade alles so schlimm geworden ist und noch viel schlimmer wird. Und es ist das Erleben, dass in meinem eigenen Leben und dem von meinem Nächsten, von meinem Nachbarn, Ehepartner, Freunde, Familie, so viele Baustellen gibt. Nichts vorangeht. Immer die gleichen Probleme nochmal und nochmal wieder aufkommen. Und wenn das zu viel wird, dann kennen wir sicherlich auch alle das Gefühl, Gott nicht mehr spüren zu können. Und fragen uns, wo ist er denn eigentlich? Ist er überhaupt noch da? Ist er in meinem Leben präsent? Und hilft er mir raus aus diesem Problem oder meinem Nächsten, meinem Leben? Mit diesem Gefühl sind wir nicht allein. Viele Texte in der Bibel spiegeln genau das wider. Wie Matze ja eben auch in der Einleitung hier sagte, Freude, das können wir uns nicht selber verorten, unsere Lebenswirklichkeit sieht häufig ganz anders aus. Und so ein frommes, geistliches, ich bin immer gut drauf, alles läuft wunderbar, das ist der Bibel selbst fremd. Im Psalm 69 zum Beispiel heißt es, rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm und finde keinen Halt. Das Wasser reißt mich in die Tiefe, die Flut überschwemmt mich. Erschöpft bin ich durch mein ständiges Rufen, meine Kehle brennt, meine Augen erlöschen, ich aber warte weiter sehnsüchtig auf meinen Gott. So viele Menschen hassen mich ohne Grund, sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Ihre Macht ist groß und sie wollen mich zum Schweigen bringen, verlogene Feinde sind sie allesamt. Ich soll ihnen ersetzen, was ich gar nicht gestohlen habe. Du allein, mein Gott, weißt, wo ich unverständig bin. Meine Schuld ist dir nicht verborgen. Was für eine ehrliche Sprache, in die wir uns auch über 2500 Jahre, nachdem das geschrieben wurde, einfach so unterhaken können, sagen, ja, das kenne ich. Ich glaube, das zeichnet unser Leben aus, dass es ein Schwanken ist zwischen Zuversicht und Hoffnungslosigkeit, zwischen Freude und Trauer. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir da einmal ins Gespräch drüber kommen. So wie ihr sitzt, vielleicht links und rechts, zu dritt, zu viert, vielleicht zu fünft oder zu zweit, euch einmal austauscht über das, was wir hier in diesem Psalmwort gehört haben, über das, was uns im Leben manchmal die Zuversicht nimmt. Wo fällt es dir schwer, zuversichtlich zu sein, noch eine Hoffnung zu haben? Oder wo bist du vielleicht gerade dabei, auch ein Stück Hoffnung und Zuversicht zu verlieren? Ich lade euch herzlich dazu ein, wie gesagt, ins Gespräch zu kommen, euch auszutauschen. Und ihr seht ja dann, wenn ich hier vorne wieder bin und weiter rede, dann wisst ihr, okay, jetzt geht's auch mit den Gedanken von hier vorne weiter. Okay, los geht's. Ja, dann hat mich, glaube ich, mein Eindruck von letzter Woche nicht getäuscht, dass ihr euch auch gerne austauscht und auch hier gerne im Rahmen der Predigt des Gottesdienstes das Wort ergreift. Wunderbar. Es gibt nachher noch eine zweite Austauschrunde. Vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, worum es dann geht. Matze konnte gar nicht an sich halten und musste gleich schon erzählen, was ihm alles Zuversicht gibt. Aber dafür haben wir natürlich noch Zeit heute. Wir wollen heute mit dem Predigttext zusammen darauf schauen, wie die Zuversicht die Oberhand behalten kann. Ich habe einen relativ langen Predigttext heute, den habe ich auch so zweigeteilt. Ich fange erstmal mit dem ersten Teil natürlich an. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 19 aus der Lutherbibel. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wer bei unserer Predigtreihe ein bisschen aufgepasst hat, der wird erkennen, dass das Thema Wiederkunft von Jesus im Thessalonicher Brief eine große Rolle spielt. Bereits in der ersten Predigt, in den ersten Kapiteln des Thessalonicher Briefes geht es darum. Wann kommt Jesus wieder? Das können wir nicht genau sagen, aber er wird wiederkommen. Was wird dann geschehen? Diese Frage, die Fragen zu diesem Ereignis, treibt die Thessalonicher um. Sie ziehen Wesentliches ihrer Glaubensmotivation aus der Wiederkunft Jesu, die sie bald erwarten. Das merkt man auch in diesen Zeilen, die wir hier gelesen haben, diesen Versen, dass die Thessalonicher denken, hier sind ja ein paar aus der Gemeinde gestorben, was ist denn mit denen? Jesus kommt ja sicherlich in den nächsten Tagen oder Wochen wieder, was ist denn mit denen, die schon gestorben sind? Hier leistet Paulus Aufklärungsarbeit und sagt, um die müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die sind nicht schlechter dran oder werden von Jesus vergessen, sondern die werden hier sogar zuerst auferstehen. Es ist für uns toll, dass der erste Thessalonicher Brief im Neuen Testament steht, denn wir haben jetzt diese längere Zeitperiode und für uns ist es ja viel normaler, dass Menschen sterben und die wenigsten Christen, wenn man die ganzen Christen, die es in den letzten 2000 Jahren so gab, zusammenrechnet, werden die Wiederkunft Jesu lebend, also in diesem irdischen Körper erleben. Die meisten von uns sind ja gestorben, wenn es soweit ist. Wie gesagt, das Thema im ersten Thessalonicher Brief, dazu hatten wir ja auch schon hier in der Predigtreihe was gesagt. Hier kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, der den Thessalonichern große Zuversicht und großen Mut gibt, nämlich das Leben nach dem Tod selbst, die Hoffnung in der Ewigkeit bei Jesus zu sein. Darum geht's hier unter anderem. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ja, das ist so eine Glaubenswahrheit, die man vielleicht so abhakt und sagt, ja, das gehört so zum Standardrepertoire eines christlichen Lebens und Glaubens dazu. Und damit es eben nicht so ist, dass das so eine theoretische Aussage ist, möchte ich euch zwei Beispiele dazu geben. Das ist jetzt ein paar Jahre her, da war ich gerade mit meiner Frau im Urlaub und wir waren gerade zurück, damals haben wir noch in Kiel gewohnt, haben wir noch in Kiel gelebt und da kriege ich den Anruf von meinen Eltern, dass mein Opa im Krankenhaus ist. War schon über 90 Jahre alt, hatte bis dahin sich einer besten Gesundheit erfreut und jetzt war seine Aorta gerissen. Jeder, der sich auskennt, weiß, das ist eigentlich ein Todesurteil, gerade bei so einem großen Riss, den er hatte. Ich kam dann ins Krankenhaus und mein Großvater war schon an die Geräte angeschlossen und jeder, der es schon mal miterlebt hat, weiß, da gibt es dann diese Monitore und Geräte, wo unter anderem die Herz- und Atemfrequenz angezeigt wird. Und wir als Familie standen dann dabei, dem Papa, meiner Mutter, beziehungsweise bei meinem Großvater. Und man konnte wie in so einem Countdown mitzählen, wie die Atem- und die Herzfrequenz Stück für Stück zurückgeht. In einer absoluten Regelmäßigkeit wusste man, hätte sich das ausrechnen können, wann er stirbt. Dann kam noch der alte, schon lange pensionierte Pastor seiner Gemeinde vorbei. Wir haben zusammen das Vaterunser gebetet, wir haben zusammen ein Lied gesungen und dann, kurze Zeit später, ist mein Opa auch gestorben. Und wir alle waren im festen Wissen, dass er im Glauben an Jesus gestorben ist. Es war traurig, es hat uns mitgenommen, keine Frage, aber das war voller Hoffnung, das war voller Leben, das war voller Zuversicht. Ich weiß, nicht jeder, auch nicht jeder Christ stirbt mit über 90 nach einem langen und erfüllten Leben. Aber was macht das für einen Unterschied? Was ist das für eine große Hoffnung, dass wir wissen, da ist noch nicht alles aus? Eine Bekannte von mir hat vor 3 Jahren ihren Opa verloren und trauert bis heute, weil der so eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Wir als Familie durften und dürfen wissen, was mit ihm ist, dass alles gut ist, dass er jetzt bei Jesus ist. Ein zweites Beispiel. Ein Freund von mir, der nur ein paar Jahre älter ist als ich, hat schon lange eine sehr schwere Krankheit. Keine körperliche Krankheit, sondern eine psychische Krankheit der allerschlimmsten Form. Die Ärzte haben ihn aufgegeben, bei Gericht sprach einmal ein Professor für Psychologie, als es darum ging, welches Gutachten und welche Perspektive er haben soll. Und dieser Professor ging am Ende der Verhandlung, wo es eben um die Frage der Zuständigkeit geht. Ihr wisst, ne, da muss man ja irgendwie einen Vormund haben, wenn man so schwer psychisch krank ist. Und dieser Professor ging nachher auf meinen Freund zu und sagte, was ist jetzt? Der schlaue Professor für Psychologie weiß nicht, was ist. Ist am Ende mit seinem Latein, kann in diesem Fall nichts anfangen mit diesem Menschen. Es ist schwer zu ertragen, wie so ein Mensch da ist, der jetzt Anfang 40 ist, riesiges Potenzial hat und eigentlich schon wie tot ist. Und das kann ich auch nicht verstehen. Da komme ich auch mit meinem Glauben und meinen Fragen an Gott an meine Grenzen. Aber ich weiß, das ist kein verschwendetes Potenzial. Ich weiß, das ist kein Leben, das irgendwann erlischt und das war's dann für alle Ewigkeit. Sondern Gott löst seine Versprechen ein. Manchmal für uns schwer zu verstehen, aber ganz sicher allerspätestens, wenn wir bei ihm sind. Und das ist eine Perspektive, ohne die die Familie von meinem Freund, seine Ehefrau und auch wir als Freunde wahrscheinlich verrückt werden würden. Was wäre das für ein Leben? Einfach nur ein Nichts? Gut, dass es diese Hoffnung gibt, über das Leben hinaus. Uns Christen wird ja häufig der Vorwurf der Vertröstung gemacht. Ja, wir kümmern uns nicht so um das Leben, wir lassen uns alles gefallen, wir wollen nicht an der Weiterentwicklung der Menschheit mitarbeiten, denn im Jenseits, da warten wir darauf. Ich würde diesen Vorwurf umdrehen. Es gibt Menschen, die sind dazu verdammt, und ich sage dieses Wort ganz bewusst, alles Glück und alles Gute in diesem Leben zu bekommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das zu einer sehr rücksichtslosen Art und Weise führt, wie wir Menschen miteinander umgehen. Vielleicht ist es gerade die mangelnde Ewigkeitsperspektive, die Menschen in die Geltungssucht, in die Gier treibt. Und zuletzt frage ich mich, ist nicht der Vorwurf, der an uns Christen gestellt werden, dass wir uns aufs Jenseits vertrösten, nicht auch ein Ausdruck von Arroganz von jenen Menschen, die hier auf der Erde schon so viel haben, die tatsächlich ganz viel Glück erfahren und ganz viel Wohlstand haben? Vielleicht kann jemand, der so spricht, sich auch einfach nicht in kranke und arme und bemitleidenswerte Menschen hineinversetzen. Wer bei Jesus festgemacht hat, hat diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wer bei Jesus nicht festgemacht hat, der hat diese Hoffnung nicht. Die Bibel warnt uns davor, uns dafür zu entscheiden, nicht bei Jesus zu sein. Sie lädt uns ein und sagt, nimm diese Chance wahr, erweitere deine Perspektive über das Leben hier auf der Erde hinaus. Genau. Es gibt neben unserer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod noch so vieles mehr, was uns Christen auszeichnet. So viel Gutes, was wir auch schon heute und hier erfahren dürfen, so viel Zuversicht, die da ist. Und genau darüber möchte ich jetzt in der zweiten Austauschrunde mit euch ins Gespräch kommen. Matze hat es ja eben schon fleißig damit angefangen. Aber jetzt für alle, was ermutigt dich denn in deinem Leben als Christ? In welchen Situationen erfährst du ganz konkret Ermutigung, Hoffnung und Zuversicht? Dafür eine zweite und letzte Austauschrunde. Ja, auch hier hat's mich gefreut, dass ihr so gut ins Gespräch gekommen seid. Und vielleicht gibt's ja nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit, weiter ein bisschen in Austausch zu gehen, was euch Zuversicht, was euch Hoffnung gibt, in diesen teilweise auch wirklich schweren Zeiten den Mut nicht zu verlieren. Nachdem Paulus hier im ersten Textteil von unserer Predigt heute dargestellt hat, was so mit der Auferstehung der Toten und auch der Wiederkunft von Jesus die zwei großen Hoffnungspfeiler des Glaubens sind, geht er einen Schritt weiter. Wie sollen wir eigentlich leben, wenn wir diese Zuversicht und diese Hoffnung für uns angenommen haben? Und genau von dieser Frage handelt der zweite Textteil in den Versen 1 bis 11. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Und dazu noch Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus ruft die Thessalonicher und auch damit uns auf, uns so zu verhalten, dass wir Kinder des Lichts sind. Hell strahlend, dabei Menschen, die im Dunkeln tappen, den richtigen Weg zu zeigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Krise unserer Kirche in diesen Tagen zeigt ja doch irgendwie ein anderes Bild. Da sind so viele Ereignisse, gerade in der jüngsten Kirchengeschichte, die sprechen überhaupt nicht für Kinder des Lichts. Missbrauchsfälle und der Wunsch, diese zu vertuschen. In frommen Kreisen eine gewisse Affinität zu Verschwörungsmythen. Pauschale Verdammung der Politik, der Politiker. Höchstmoralische Standards, zum Beispiel in der gemeindlichen Sexualethik und zugleich die Abwertung von Flüchtlingen und Minderheiten. Das sind Probleme unserer heutigen Kirche, von der Landeskirche, Gemeinschaften bis hin zu den freien Kirchen. Und die Öffentlichkeit, die Medien haben ja tatsächlich kein gutes Bild auf uns Christen und dass da nicht immer fair berichtet wird, das ist klar, aber gerade bei den Missbrauchsfällen, was können wir da sagen, was können wir da tun? Können wir uns überhaupt noch selbst als Kinder des Lichts bezeichnen? Ich selber und du, wir können nicht dafür sorgen, dass das Bild der Kirche allgemein im Großen und Ganzen wieder zurechtgerückt wird. Das müssen wir als Christen auch aushalten. Und dass wir merken, dass Menschen uns mit Ablehnung begegnen, mit Unverständnis, was wir in diesem Laden überhaupt noch zu suchen haben, das hängt auch damit zusammen. Das müssen wir aushalten. Das können wir als Einzelperson kaum korrigieren. Aber ich kann und ich soll in meinem Leben Licht geben und Licht sein. Dass andere Menschen merken, dass sie mir vertrauen können, dass sie mit mir über alles sprechen können, dass ich mein Wort halte, dass ich bei Ungerechtigkeit und Hass den Mund aufmache, dass ich nicht schlecht über andere rede und tatkräftig dort mit anpacke, wo jemand Hilfe braucht. Das kann ich tun. Paulus ermahnt uns, wach und nüchtern zu sein. Ein wacher Blick für alle zerstörerischen Trends und Entwicklungen unserer Gesellschaft und ein nüchterner Zustand, der sich nicht von der medialen Dauerberieselung des Internets trüben lässt oder in irgendwelchen besonderen Gefühlsausbrüchen neue Glaubenserfahrungen sucht. Wach und nüchtern sein. Das geschehe aber in aller Liebe, so wie es unsere Jahreslosung auch heißt, ohne Besserwisserei, ohne moralische Verurteilung des Nächsten und ohne ein arrogantes sich selbst für besser halten. Paulus schließt mit einem Bild, das er im Neuen Testament häufiger verwendet, nämlich das der geistlichen Ritter- oder Waffenrüstung. Hier werden zwei Elemente einer Rüstung hervorgehoben im Text von heute, nämlich einmal der Helm und der Panzer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich habe immer mal ein Problem gehabt mit dieser Metapher. Eine Waffenrüstung, ist das der richtige Weg, um den Glaubensprozesse zu beschreiben? Wenn ich mir aber anschaue, was in diesen Zeiten alles auf uns als Kirche und Gemeinde einprasselt und auch auf mich als einzelnen Gläubigen, fange ich an, dieses Bild von der Waffen- und Ritterrüstung zu verstehen. Wir brauchen eine robuste Abwehr. Wir brauchen einen Schutz, wenn die Krankheit kommt. Wenn das Versagen da ist, wenn das Gelächter über mich kommt und wenn bei mir die Zweifel kommen oder die Einsamkeit. Unser Schutz als Christ besteht aber nicht darin, dass wir uns selbst hart machen wie Stahl, sondern es ist die Zuversicht, die uns hindurchträgt. Die lebendige Hoffnung, dass wir jetzt in diesem Leben getragen sind und dass der Tod für uns der Beginn des Lebens ist. Der Beginn des Lebens, auf das wir warten. Amen.